Ich bin davon überzeugt, 60%, vielleicht 70%, vielleicht 50% der Sachen, die wir heute machen, werden automatisiert. Und das ist jetzt die Frage, was heißt das eigentlich für so eine Redaktion? Und ich sag mal, wenn wir das richtig machen, dann ist es gar nicht so schlimm. Weil man muss sich immer überlegen, was bleibt eigentlich am Ende übrig? Und am Ende bleibt ja die noch nicht erzählte Geschichte, die Frage, die noch nicht gestellt wurde, die Information, die noch nicht in der Öffentlichkeit war. Also wir sind doch alle mal Journalist geworden, weil wir Geschichten erzählen wollen, die noch nicht erzählt wurden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Vielleicht haben Sie ja gerade gedacht, Mensch, die Stimme kenne ich doch, als Sie das Intro zu unserer heutigen Podcast-Episode gehört haben. Und Sie haben recht, es ist meine Stimme. Der Grund dafür ist, vor einigen Monaten hatte ich via LinkedIn mal gefragt, was wir hier im Podcast mehr machen sollen, was weniger, welche Themen fehlen. Und es kamen auf meine Frage wahnsinnig viele Anregungen. Aber es kam auch die Bitte, dass ich mal ein paar Fragen beantworten soll. Da passte es gut, dass mich mein alter Kollege Christoph Moss neulich interviewt hat. Christoph ist mittlerweile Professor und er hat mit MediaMoss eine eigene Beratungsfirma aufgebaut. Und er hat mir freundlicherweise gestattet, unser Gespräch von neulich auch hier im Podcast zu senden. Wir sprechen darin über meinen Weg in den Journalismus, über mein gespaltenes Verhältnis zu Düsseldorf, meinen ersten Berufswunsch und wie wir das Handelsblatt gerade weiterentwickeln. Wir sprechen dann auch noch ziemlich intensiv über die möglichen Folgen der KI-Revolution für den Journalismus.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Und damit kommen wir jetzt zu dem Podcast, den der MediaMoss-Geschäftsführer Christoph Moss mit mir neulich aufgezeichnet hat. Und für alle, die es interessiert, sein Podcast heißt Newsroom-Köpfe.
Herzlich willkommen, Sebastian Mattes.
Hallo Christoph, danke für die Einladung.
Du bist Chefredakteur des Jahres, Wirtschaftsjournalist des Jahres. Lieber Sebastian, was kommt da als nächstes?
Keine Ahnung, ich habe mich natürlich über die Auszeichnung wahnsinnig gefreut und habe auch direkt nach der Auszeichnung klar gemacht, dass das natürlich die Auszeichnung für das gesamte Team ist, das gesamte Team des Handelsblatts, das ja seit einigen Jahren hier eine wirklich sehr beeindruckende Transformationsgeschichte schreibt. Und ich denke, für alle war das eben eine tolle Bestätigung des Kurses. Und was man ja auch sagen muss, wir sind auf einem Weg, wir sind den Weg eingeschlagen, aber der ist natürlich noch lange nicht zu Ende.
Du arbeitest und lebst in Düsseldorf, da sitzt das Handelsblatt. Du stammst aber aus Hamburg, hast in Blankenese dein Abi gemacht, also so richtig Hamburg, ne? Da stellt man sich Hamburg vor, Blankenese. Und dann an der Uni Hamburg Politik studiert. Wieso, weshalb, warum?
Ja, das Interessante bei meinem Leben ist ja, dass ich eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Denn ich wollte eigentlich, was viele nicht wissen, Musiker werden. Und habe mich eigentlich darauf vorbereitet, Geige zu studieren. Und dann wäre es fast dazu gekommen. Und in letzter Sekunde ist mir dann irgendwie klar geworden, ich werde wahrscheinlich gar nicht so gut werden auf der Geige, wie ich es von mir erwarten würde. Und dann bin ich erstmal in eine Existenzkrise gestürzt für eine gewisse Zeit und habe überlegt, okay, was machst du jetzt eigentlich mit deinem Leben? Und dann fiel mir ein, dass da noch was anderes war, was ich über viele Jahre schon vorher getan hatte. Nämlich habe ich immer wieder für verschiedene kleine Regionalzeitungen und andere damals noch anzeigenfinanzierte Blättchen geschrieben, da über Kultur, über Lokal-Kommunalpolitik im Hamburger Westen. Und dann dachte ich, hey, da war doch noch das andere, was dich interessiert hat. Das war, wie gesagt, bis dato mein Hobby. Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht und den angestrebten Beruf dann zu meinem Hobby. Und ich spiele ja bis heute auch noch Geige.
Wann wird dir das klar, dass es mit der Geige nicht so super ist? Also wie merkt man das? Ich spiele keine Geige. Also.
Ja, es war dann so, ich war fast mit der Schule fertig und dann wurde irgendwie klar, okay, wenn ich studiere, würde ich an diese Uni gehen und ich war von der Leistung, glaube ich, auch gut genug damals. Nur habe ich dann gesehen, Freundinnen, Freunde von mir, die es geschafft haben, die an die Uni gegangen sind, an die Musikhochschule gegangen sind, was die leisten mussten und wie große Schwierigkeiten die hatten, hinterher überhaupt einen Job zu bekommen. Ich meine, ich war weit weg davon, Solist sein zu können, aber man wollte doch schon dann in irgendeinem guten Orchester landen. Und mir wurde klar, wenn die schon Schwierigkeiten haben damit, und das waren oft Kolleginnen und Kollegen, die viel, viel besser waren, dann wird es für mich besonders kompliziert. Und deswegen habe ich dann einfach irgendwann die Entscheidung getroffen. Und das klingt aus heutiger Perspektive so einfach. In Wahrheit ist es natürlich ziemlich dramatisch, weil vorher schon mein ganzes Leben darauf ausgerichtet war. Also ich habe schon mit 12, 13, 14 zu Hause durchaus mal 3-4 Stunden geübt, auch wenn es dann auf Wettbewerbe zuging und so, war da extrem viel Disziplin dahinter. Und das ganze Leben ging so in eine Richtung. Und wenn die dann auf einmal nicht mehr da war, dann ist das schon, also für mich war es auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und auch, ich hatte ein echtes Orientierungsproblem dann für ein paar Monate.
Das hast du dann irgendwann in den Griff bekommen und hast dann Politik und Ökonomie an der Uni Hamburg studiert.
Genau, als ich dann entschieden hatte, okay, Journalismus interessiert mich wahnsinnig. Und dann fiel mir auf, dass ich eigentlich schon mit 14, 15 auch immer mit großem Interesse die damals stattfindende private Radio- und Fernsehrevolution verfolgt habe. Denn damals entstanden ja Mitte der 90er ganz viele private Fernsehsender, Radiosender, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Vox sollte der große deutsche CNN werden und so mit ganz, ganz großen Plänen, Berliner Zeitung sollte die deutsche Washington Post werden. Das habe ich alles sehr, sehr eng verfolgt und das fand ich wahnsinnig interessant. Und ich habe mich immer gefragt, was ist die strategische Idee dahinter, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Ja, und dann wurde mir klar, Mensch, das möchtest du vielleicht ein Stück weit mitgestalten. Dann habe ich ein paar Praktika gemacht, so ein Jahr lang, weil ich wollte es wirklich erstmal ausprobieren, ob es was für mich ist. Und dann habe ich geschaut, was ist das, was man am besten dafür studiert. Wirtschaft hat mich dann am meisten interessiert und dann war Politik und Volkswirtschaft das, was am besten dazu passte. Und ich habe mich dann im Studium auf Indien spezialisiert, habe meine Diplomarbeit auch über ein Thema aus Indien geschrieben, weil damals sozusagen die große Frage war, was ist eigentlich der gigantische Wachstumsmarkt der Zukunft? Ist es eigentlich China oder ist es Indien? Es gab tatsächlich noch einige, die damals dachten, es wäre Indien. Heute ist man vielleicht wieder ein bisschen an dem Punkt. Und deswegen war ich dann auch zum Ende des Studiums 6 Monate in Indien, habe da die Diplomarbeit recherchiert.
Und zu welchem Thema genau?
Es ging um die Liberalisierung des indischen Strommarktes. Das klingt jetzt total abgefahren und weit weg. In Wirklichkeit ist es aber eine sehr interessante politische Fallstudie, weil Indien ist ja auch ein föderales System und jeder Bundesstaat hat sozusagen seine eigene Strommarktreform durchgeführt. Also es ist wahrscheinlich ungefähr so komplex wie das deutsche Bildungssystem. Und was daran interessant war, war die Frage, unter welchen Bedingungen kommt es eigentlich zu politischen und ökonomischen Reformen? Das war so die Fragestellung. Das war eigentlich eine politökonomische Diplomarbeit. Und der Frage bin ich nachgegangen und bin dann 6 Monate durch ganz viele Bundesstaaten gereist und habe am Ende die Reformen in 4 indischen Bundesstaaten miteinander verglichen.
Zurück nach Deutschland. Du hast dann auch relativ früh schon den Fuß in den Wirtschaftsjournalismus bekommen.
Genau. Eigentlich schon deutlich davor, ne? Weil das war so die ganz wilde Zeit, Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, neuer Markt und so. Die Älteren hier in der Runde werden sie noch erkennen. Und auch das hat mich total fasziniert. Das Internet hat mich überhaupt schon immer fasziniert. Ich hatte sehr früh auch mit Blogs experimentiert und war begeistert von der Idee, dass ich als Volontär, der keinen kannte und den keiner kannte, meine kleine eigene Publikation starten konnte und dadurch ein eigenes Publikum erreichen konnte. Das war natürlich sehr klein und überschaubar damals. Aber das fand ich total irre und da habe ich ganz viel ausprobiert und mich mit den Leuten vernetzt, sehr früh, die in diesem Feld unterwegs waren. Und ich glaube auch da so, in der Zeit bin ich sehr geprägt worden, auch für meinen Blick auf das Digitale in den Jahren danach.
Irgendwann dann sind wir uns auch über den Weg gelaufen. Du bist 2005 nach Düsseldorf gekommen zur Holzbrink-Schule, Georg von Holzbrink-Schule.
Genau.
Für Wirtschaftsjournalisten. Wie ist das aus deiner Sicht abgelaufen?
Also ich bin nach Düsseldorf gekommen und dachte, als ich hier ankam am Hauptbahnhof, das Erste, was ich tue, ich reise wieder ab. Das war ein verregneter Tag Ende Juni. Ich kam, ich weiß es noch, mit einer blauen Eastpak-Reisetasche und stand da also an diesem total runtergekommenen Hauptbahnhof. Mittlerweile ist es alles ein bisschen saniert, aber es war wirklich ganz fürchterlich. Und so als Hamburger in der Zeit, in der alle meine Freunde, ich war damals 28, in der Zeit, in der alle meine Freunde nach Berlin gingen, einige gingen nach London, New York, und ich stand da also im verregneten Düsseldorf und dachte, okay, das wird hier nichts mit uns. Und dann wurden daraus 8 Jahre. Insofern ist es dann gar nicht so schlecht gekommen.
Wie lief die Aufnahme damals?
Ja, das ist ganz interessant. Damals war das große Thema hier in der Verlagsgruppe tatsächlich China und Indien. Und ich erinnere mich, in dem Aufnahmetest, da war noch der damalige Chefredakteur der Wirtschaftswoche, Stefan Baron, und Bernd Ziesemer vom Handelsblatt, der Chefredakteur, also die zwei Figuren, die die Publikationen hier auch sehr geprägt haben. Und Baron war ja sehr, sehr an China interessiert, aber ihm war die ganze Zeit klar, Indien ist auch so ein möglicher Kandidat für die Zukunft. Und ich erinnere mich, dass eigentlich die ganze Zeit nur um die Frage ging, welches Land, welches System hat die besseren Chancen aufzusteigen und so. Und ich muss sagen, ich habe mich in vielen Fragen damals auch geirrt. Also damals gab es schon noch viele, auch in der Wissenschaft, die gesagt haben, naja, aber gerade für Innovation, für Kreativität, Wachstum und so ist natürlich ein demokratisches System eigentlich das Bessere. Das würde ich vielleicht immer noch so argumentieren. Man hat halt ein Stück weit unterschätzt, wie träge dann auch doch diese Riesenbürokratie Indiens ist und wie viel da bis heute noch im Argen ist und dass sie es einfach nicht hinkriegen, großen Teil des Landes in die heutige Zeit zu transformieren. Es ist ja die Wahrheit, dass in vielen indischen Dörfern die Zustände noch so sind wie vor 200 Jahren. Und das war vielleicht ein bisschen der Irrtum. Aber das waren die ganz großen Themen, und publizistisch hat die Frage damals auch das Haus schon sehr beschäftigt. Und das war auch dann nach dem Volo eigentlich die Idee, dass ich als Korrespondent nach Indien gehen sollte. Es fand dann nicht statt, weil der Chefredakteur wechselte und der Neue hatte dann neue Prioritäten, wie das halt manchmal so ist. Aber das hat mich dann auch sehr ans Haus gebunden, diese Aussicht.
Holzbrinck-Schule läuft ja so ab, dass man in der Redaktion arbeitet, in genau. der Regel Handelsblatt und Wirtschaftswoche, und dann regelmäßig Schulwoche hat, also wirklich wie Schülerinnen, wie Schüler da sitzt in so einem eigenen Raum und dann da auch selbst das Programm gestaltet tatsächlich. Mhm. Das ist ja auch das Faszinierende daran. Was hast du davon am meisten mitgenommen von der Zeit?
Oh, ganz, ganz viel. Also natürlich unglaublich viel Handwerk. Ich bin ja damals vor allem auch deswegen hierher gekommen, weil ich Tageszeitung schon irgendwie konnte. Ich war bei der Financial Times Deutschland vorher die ganze Zeit in meinem Studium. Ich wollte mal wirklich ein Magazin machen lernen. Und nicht nur, weil ich einfach nur lange Texte schreiben wollte, sondern weil es mich interessiert hatte, wie entwickelt man eigentlich Stories, die über den Tag hinausreichen? Wie entwickelt man eine Themenkarriere, dass man ein Thema sehr lange immer wieder weiterentwickelt, immer dranbleibt, immer weiter recherchiert und so. Das ist ja so die große Magazinschule, und vor allem, wie verkaufe ich dann eine große, durcherzählte Magazingeschichte, auch bis hin aufs Cover? Und da muss man sagen, das ist natürlich ein Handwerk, da tun sich durchaus manche, die eher im Tagesaktuellen sind, schwerer, und können wir später vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, dass man das kann. Und mich hat es einfach immer interessiert, und deswegen war mein Ziel damals, dass ich zur Wirtschaftswoche komme, und das hatte dann ja auch geklappt, weil ich eben Magazin und Wirtschaft miteinander verbinden wollte. Und ansonsten, was ich auch noch sagen muss, also was so toll ist an dieser Ausbildung, dass man da nochmal ganz tief in die ganzen ökonomischen Kennzahlen einsteigt. Das hat mir wirklich geholfen. Ich habe zwar VWL studiert und Politik, aber eben der BWL-Teil war bei mir zu knapp. Das war im Nachhinein auch in gewisser Weise ein Fehler, weil ich eben dann erst in der Journalistenschule genauer gelernt habe, worauf kommt es eigentlich an, wenn man eine Bilanz liest, wo sind eigentlich die Tricksereien möglich und so weiter. Es gibt natürlich bis heute viele Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die das viel, viel besser können als ich. Aber als Wirtschaftsjournalist braucht man Grundverständnis dafür. Und das wird eben an der Schule sehr gut vermittelt. Und ein letztes Highlight vielleicht noch: unsere Abschlussreise ging damals nach Moskau, und das hat mich auch sehr geprägt. Also das war, ich habe mich auch immer für Russland interessiert, und das war schon eine tolle Tour.
Bei der Wirtschaftswoche bist du dann gleich als Reporter eingestiegen. Was hast du da als erstes gemacht? Was war dein Schwerpunkt?
Bei der Wirtschaftswoche, es begann dann für mich mit der ersten Enttäuschung, weil eigentlich sollte ich Reporter im Unternehmensressort werden. Ich wurde dann Reporter im Managementressort, und das war so für so die Volos damals in der Beliebtheitsskala nicht so weit oben. Ich war also total enttäuscht, habe überlegt, sollst du jetzt sofort hinschmeißen? Dachte, nee, okay, komm, gib's dem mal ein paar Monate eine Chance. Und das war eigentlich das Beste, was passieren konnte, weil das ein Ressort war, das wahnsinnig viele Titelgeschichten geliefert hat. Und ich musste so 30.000 Zeichen lange Stories immer so wie am Fließband produzieren. Und was man dabei lernt, ist halt, sich sehr gut zu strukturieren, Texte zu strukturieren, größere Recherchen zu strukturieren. So all das, wenn ich im Unternehmensressort gewesen wäre, hätte ich viel weniger geschrieben. Und ich sag immer, bis man seine erste gute Magazingeschichte geschrieben hat, muss man eigentlich mal 60, 70 Stücke produziert haben. Und da, auf denen war ich dann verhältnismäßig schnell. Und dann habe ich mich halt thematisch recht schnell freigeschwommen. Das Thema Hightech-Gründer war damals praktisch gar nicht besetzt. Es wurde nicht drüber berichtet. Muss man sich vorstellen, es war 2006. Das war halt so die Zeit, wo alle immer noch, also gerade Deutschland, sagte, ja, New Economy und das war alles ein Riesenmist und besser mit Industrie und so. Und es gab so ein paar Irre, die gesagt haben, ah, vielleicht doch nicht. Also vielleicht ist da mit dem Internet ja doch irgendwas, mit dem auch wir Geld verdienen können. Und über die Irren habe ich dann geschrieben und dann wurde das Thema immer größer und größer und das war irgendwie so das nächste Mal, wo ich auch so ein bisschen mein Hobby wieder in den Beruf rübergezogen habe, weil ich mich einfach dafür interessiert habe, was die machen. Und ich fand es total spannend, mit denen zu reden, mich mit denen zu treffen. Damals gab es so kleine Veranstaltungen, auf denen die zusammenkamen, weil wir waren ja noch weit weg von den großen Konferenzen, die Bits and Pretzels übrigens. Felix Haas, der dann die Bits and Pretzels aufgebaut hat, ja, wo tausende Leute aus aller Welt heute kommen nach München, der war damals einer von denen, über dessen erstes Unternehmen ich geschrieben habe, 2006. Und ja, den Rest hat die Geschichte gezeigt. Also es war ganz, ganz tolles Spielfeld, was man sich so nicht hätte besser wünschen können.
Bist du dann auch Ressortleiter geworden und insgesamt ja auch eine nennenswerte Zeit bei der Wirtschaftswoche auch geblieben.
Ja, in der Tat, ich wollte immer mal weg und dachte, okay, also vielleicht ist ja doch Berlin nochmal eine Option. Es hätte mich wirklich, ich habe immer wieder auch über Politik geschrieben, Innovationspolitik, aber ich bin nie so richtig in den Berliner Betrieb eingestiegen. Und das hätte ich mir immer wieder gewünscht und ich hatte immer mal wieder Angebote und so, aber dann waren eben die Optionen hier so viel besser und ich war dann wirklich, glaube ich, der jüngste Ressortleiter, den die Wirtschaftswoche je hatte oder einer der jüngsten jedenfalls. Und gerade in einem Technologieressort, was für die Vivo damals schon ein wichtiges Team war. Und ja, es hat mich dann gereizt. Es war natürlich klar, dass ich dafür bleibe.
Da hat man dich schon wahrgenommen, so richtig auf der Bildfläche erschienen. Für viele bist du aber dann als Chefredakteur der Huffington Post in Deutschland.
Ja, das da haben mich viele gefragt, warum hast du das eigentlich gemacht damals? Was hat dich da gereizt? Und ich muss sagen, ich habe in den Jahren davor eben nicht nur über Unternehmertum und Technologiegründer geschrieben, sondern auch über Medieninnovationen und neue Geschäftsmodelle in unserer Branche. Und ich war auf Veranstaltungen, habe darüber gesprochen. Und irgendwann gab es halt mal die Chance, eben nicht nur darüber zu sprechen, sondern es auch selbst mal auszuprobieren. Und das war dann irgendwie total reizvoll. Und ich hatte dann die Arianna Huffington kennengelernt, wirklich eine wahnsinnig interessante und inspirierende Unternehmerpersönlichkeit. Und dann war irgendwie klar, die Vision, die die damals hatten, dass man da einfach mitmachen musste. Die Idee war ja, ein weltumspannendes Netzwerk aus Journalistinnen und Journalisten aufzubauen. Ich glaube, die hatten über 1000 Leute damals, als ich da anfing. Waren in irgendwie, weiß ich nicht, schon, ich glaube in 12 Ländern, ein paar Jahre später dann in 16 Ländern. Das war total reizvoll, weil man eben in der ersten Reihe dieser Medienrevolution saß. Das hatte nichts mit Print zu tun. Da war alles komplett aufs Digitale optimiert. Und es gab Treffen mit den internationalen Chefredakteuren in unterschiedlichen Ländern, mal in London, mal in New York, mal in Madrid, mal in Mailand. Und so Teil von so einer internationalen Mission zu sein, gerade in Medienunternehmen, das ist ja für Deutsche gar nicht so leicht. Es gibt ja nicht viele international tätige Unternehmen, in denen wahnsinnig viele Deutsche gefragt sind. Und so, die Faszination war riesengroß. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das ganze Ding einen großen Denkfehler hatte. Der Denkfehler war nämlich, dass man mit werbefinanzierten Journalismus Investigation und gutes politisches Reporting finanzieren kann. Und ich war fest davon überzeugt, dass das gelingen würde. Der Fehler, den ich gemacht habe, ich habe damals schon nicht auf die langfristigen Zahlen geschaut. Also ich habe auf die kurzfristigen Zahlen geschaut und die sahen eben ganz einfach aus. Bau den Traffic aus, dann funktioniert es. Wir waren auch ehrlicherweise im ersten Jahr Cashflow positiv, im zweiten Jahr komplett profitabel, im dritten Jahr gutes Geld verdient. Also das hat sich schon ausgezahlt zu der Zeit. Aber was eben nicht passiert ist, war das Investment in Investigation und in mehr Reporting-Qualität und so. Und das ist eben deswegen nicht passiert, weil im digitalen Geschäft die Fehlannahme bestand, man könnte auf Dauer Qualitätsjournalismus mit Werbung finanzieren. Und das geht allein deshalb schon nicht, weil die TKPs ja seit Jahren zurückgehen. Also das, was man pro Leserin, pro Leser an Werbeeinnahmen verdient, wird jedes Jahr weniger, seit vielen, vielen Jahren, oder bleibt wenigstens konstant. Und wenn man dann mehr verdienen will, muss man halt immer mehr wachsen und braucht immer mehr Reichweite. Und das geht wahnsinnig zu Lasten des Journalismus. Und das muss man ganz klar sagen, das habe ich nicht überblickt, als ich da damals angefangen habe. Vielleicht wollte ich es auch ein bisschen nicht, weil ich so sehr auch begeistert war von dieser Mission, von dieser Internationalität und der Vision letztlich von Arianna Huffington, dass ich da eigentlich einfach die Berechnung nicht gemacht habe. Aber viel gelernt. Also ich möchte keine Minute missen, ne? Weil wie eine digitale Seite funktioniert, wie digitales Produktdesign, Produktentwicklung funktioniert, da kann mir heute eigentlich niemand so richtig was vormachen. Insofern war es schon einfach eine wahnsinnig wichtige Zeit auch in meinem Leben.
Jetzt könnte man ja sagen, sind Sie in Düsseldorf beleidigt, die haben Sebastian Mattes ausgebildet, dann warst du ein paar Jahre bei der Wirtschaftswoche und dann hast du ab. Und häufig ist ja dann die Tür zu. Du sagst, nö, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber ganz im Gegenteil, du bist wieder zurück zur Verlagsgruppe Handelsblatt und dann nochmal ordentlich hoch eingeflogen, relativ schnell als stellvertretender Chefredakteur und Head of Digital 2018.
Genau.
Wie? Haben die sich bei dir gemeldet oder hast du gesagt, immer, das wird ja nichts mehr mit HuffPost, habe mich da vertan, kann ich wieder zurück?
Das ist ganz interessant, die Geschichte begann auf einer Reise nach Israel, die von dem damaligen Bild-Herausgeber Kai Diekmann organisiert wurde. Der hatte ein paar Chefredakteure eingeladen, nach Yad Vashem zu fahren und ein paar Tage sozusagen zu lernen, sich auszutauschen, Netzwerke zu knüpfen und so weiter. Und auf dieser Reise war Gabor Steingart auch mit dabei. Und ich erinnere mich noch, wir flogen zurück nach Deutschland und es ist ein irre früher Flieger und wir mussten, glaube ich, um 3 Uhr los von Jerusalem nach Tel Aviv. Und wir saßen also dann, weil es am Abend vorher auch recht spät wurde, alle ein bisschen übermüdet im Wartebereich. Und dann sagte er auf einmal, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir darüber sprechen, wann und wie du zurück zum Handelsblatt kommst. Und da begannen unsere Gespräche und die gingen aber, glaube ich, durchaus ein Jahr, anderthalb. Weil ich wirklich überzeugt war von der Mission da in München. Ich habe auch wahnsinnig gerne in München gelebt und mich hat einfach eigentlich nichts nach Düsseldorf zurückgezogen. Im Nachhinein war das natürlich das Beste, was mir passieren konnte, aber ich brauchte einfach eine Zeit.
Gabor Steingart war damals Chefredakteur des Handelsblatts.
Herausgeber und Geschäftsführer der Gruppe.
Ja, so. Jetzt bist du beim Handelsblatt, siehst dieses schöne Printblatt vor dir und kommst mit deinem ganzen Digitalwissen von der HuffPost dahin. Was ist dann passiert?
Ich kam beim Handelsblatt an und in vielen Bereichen wurden meine Erwartungen natürlich noch übertroffen, vor allem wenn es darum geht, wie hier gearbeitet wird, also wie recherchiert wird, wie die Kolleginnen und Kollegen in den Themen drin sind, wie tiefe Branchenexpertise oder auch politische Expertise hier besteht. Also das hat mich schon in den ersten Tagen wahnsinnig beeindruckt. Auf der anderen Seite fiel mir dann eben schon auf, dass die Redaktion und das ganze Haus draußen vielleicht ein bisschen digitaler wirkte als von drin, obwohl eigentlich die Redaktion schon ein paar Jahre vorher die Print- und die Online-Teams zusammengelegt hatte. Und in Wirklichkeit aber arbeitete ein großer Teil der gesamten Redaktion für die Zeitung. Das war die totale Prägung. Es wurde intensiv darüber diskutiert, wie viele Ressortaufmacher und Zeitungsaufmacher jemand schreiben musste. Und dann gab es halt eine kleinere Gruppe, die digital den Mangel verwaltet hat. Und das kann man auch niemandem vorwerfen. Es war nur eben so, dass der Fokus ganz stark darauf ging, wie sieht am nächsten Tag die Zeitung aus. Und das ist mir dann zum Beispiel bei einer Geschichte intensiv aufgefallen, da wurde ein VW-CEO abgelöst, der Müller war das. Und das wurde irgendwann, glaube ich, späten Vormittag per Ad-Hoc-Mitteilung verkündet. Und dann stand eine Reuters-Nachricht auf der Website bis 17, 18 Uhr oder so. Und die hat Hunderttausende von Leserinnen und Lesern gehabt. Und die große, ausgeschlafene Analyse des Handelsblatts erschien dann gegen 19 Uhr, weil sie wurde erst für die Zeitung gemacht und dann von eben diesen Menschen, die da digital den Mangel verwaltet hatten, noch digital produziert, wie man sagte. Also es heißt einfach rüber copy-pasted wurde. Und die hat dann nur noch knapp 10.000 Leserinnen und Leser gehabt am nächsten Tag. Und da sieht man schon so ein bisschen das Problem, weil das meiste, da stand zwar wirklich viel drin und ganz viel Kontext und wie konnte es dazu kommen und so weiter. Nur, das hat dann einfach zu der Zeit niemanden mehr interessiert oder nur noch eine viel, viel kleinere Gruppe. Und da ist mir schon klar geworden, wir müssen wahrscheinlich den ganzen Betrieb einmal andersrum denken. Und ich meine, aus heutiger Perspektive klingt das natürlich wie ein totaler No-Brainer, aber die Wahrheit ist ja, wir sind ja gestartet, auch als wir uns hier beim Handelsblatt kennengelernt hatten, Christoph, waren wir ja in einer Zeit, in der ein riesiges Print-Team gearbeitet hat und ein kleines Online-Team da die Website gebaut hat. Wir sind heute in einer Welt, wo ein sehr großes Online-Team eine super Website macht und ein kleines Print-Team daraus eine wirklich gut gemachte gedruckte Zeitung. Ich erzähle gleich auch mal, warum diese Transformation sogar die Zeitung besser gemacht hat. Aber ich möchte nur einmal eine Szene aus der Konferenz heute Morgen erzählen, die ganz, ganz viel sagt darüber, wie die Redaktion jetzt tickt. Einer der sehr, sehr angesehenen Kollegen, einer der besten Industriereporter Deutschlands, sagt heute Morgen in der Konferenz, Mensch, wir haben da eine Story, die geht so und so. Und wir wissen aus Brüssel, aus Berlin, das stimmt, wir haben die Papiere und so weiter. Und dann gibt's eine Diskussion, so läuft die Konferenz morgens. Es gibt immer eine Diskussion, was ist der beste Zeitpunkt, wann ist der beste Zeitpunkt, diese Geschichte unseren Lesern zu präsentieren. Und dann habe ich gesagt, also mein Gefühl ist morgen um 4 Uhr, weil das ist der beste Slot, der nächste beste Slot oder heute Mittag. Und da sagt der Kollege, also er würde dafür plädieren, jetzt sofort rauszugehen und zwar mit einem ganz kurzen Breaking News. Wir haben diese Geschichte, wir bringen die jetzt. Die Gefahr ist viel zu groß, dass FT oder Bloomberg draufgehen. Und dann nimmt er die Geschichte, er hat sofort den Plan fertig gehabt, er baut die dann über den Tag aus und dann kann sie um 17 Uhr vom Printteam gezogen werden. Und das ist eine Geschichte, in der 60 CEOs aus Deutschland und ich glaube dem Rest Europas eine Initiative starten, die Wirtschaft nicht weiter zu bremsen. Also das ist, geht Richtung EU und geht gegen Bürokratie und für mehr Wirtschaftswachstum und so weiter. Also einfach so eine Art von Diskussion. Ist kein Riesenscoop, aber eine sehr, sehr wichtige Geschichte in der aktuellen Diskussion. Und da sieht man eben, wie sich die Arbeit jetzt mittlerweile verändert hat bei uns. Und so haben wir es bei jedem Fall, wenn wir die großen investigativen Recherchen haben, Tesla-Files, dann ist Tage vorher klar, zu welcher Uhrzeit geht diese Geschichte digital raus. Natürlich überlegen wir dann auch, wann ist der beste Tag für Print. Aber es kann passieren, dass wir eine Geschichte digital veröffentlichen und 3 Tage später Print. Manchmal ist sogar eine Woche später Print, weil wir irgendwie das Gefühl haben, Print passt es jetzt gerade nicht rein, aber digital ist der beste Zeitpunkt an dem Tag. So, und das ist, glaube ich, das, was sich am allerstärksten verändert hat seitdem.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Tesla Files war eine eurer größten journalistischen Leistungen. Was habt ihr da genau gemacht?
Ja, die Tesla Files waren wahrscheinlich eine der, also auf jeden Fall in meiner Zeit, die größte Recherche. Das fing im Prinzip mit einem Anruf unseres Investigativchefs Sönke Iversen an. Das war vor gut einem Jahr. Und da sagt er zu mir, Mensch, hör zu, ich habe folgende Situation. Ich habe einen Typen, der hat mehrere 100 GB Daten, die aus dem Innersten von Tesla stammen sollen. Und da kann man alles drin lesen, was die Menschen verdienen, warum sie gekündigt werden, warum sie befördert werden. Konstruktionspläne von Fahrzeugen, Beschwerden von Kundinnen und natürlich die großen Berichte darüber, warum es zu Unfällen gekommen ist. Und das war so der erste Moment und ich dachte zu der Zeit, okay, was ist, wenn da einfach nur jemand ausprobiert hat, zu was KI jetzt mittlerweile in der Lage ist? Das war wahrscheinlich meine größte Sorge die ganze Zeit. Und dann ist ein Team aus mehr als ein Dutzend Reporterinnen und Reportern aus der ganzen Welt losgezogen und hat versucht, diese Daten zu verifizieren. Also wir sind wirklich dann zu Menschen in den USA hingefahren, die sozusagen über ihre Unfälle berichtet hatten und haben über den Case gesprochen. Und wir haben wirklich hunderte von unterschiedlichen Dingen aus diesen Daten verifiziert und waren uns irgendwann sicher, okay, das stimmt, haben Tesla konfrontiert. Dann hat Tesla sogar die Echtheit der Daten bestätigt, hat aber gesagt, ihr müsst das sofort löschen. Und dann sind wir rausgegangen mit der Geschichte. Und die Geschichte selbst hat vor allem gezeigt, auf der einen Seite, wie groß die technischen Probleme in vielen Bereichen sind. Und im ersten Aufschlag haben wir dann halt über den Autopiloten geschrieben und viele weitere Stories sind dann ja danach gekommen.
KI, hast du gerade schon angesprochen. Großes Thema bei euch, oder?
Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also erstmal ist KI natürlich das große Thema in der Wirtschaft. Deswegen haben wir ein eigenes KI-Team gegründet mit drei Köpfen, die sich wirklich rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftigen, ganz tolle Geschichten darüber schreiben, wie Unternehmen KI anwenden. Und es gibt da Newsletters, wahrscheinlich eines der schnellst wachsenden Produkte, das wir jemals auf den Markt gebracht haben. Das hatte, glaube ich, nach 4-5 Monaten über 100.000 Anmeldungen oder so. Das ist jetzt nicht so die übliche Wachstumszahl bei uns und wächst seitdem immer weiter. Und die Kolleginnen, die in dem Team sind, werden mittlerweile auf den größten Konferenzen weltweit eingeladen. Also die Larissa Holzki, die Chefin, war auch bei Macron im Élysée, als da irgendwie Tech-Vordenker eingeladen wurden, hat da eine Veranstaltung moderiert und Leute begleitet. Also das ist wirklich, wirklich interessant und das werden wir sicher auch noch ausbauen. Wir sehen, dass das Thema wirklich bis heute unglaublich groß nachgefragt wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass die KI-Revolution die größte Revolution sein wird, die unsere Branche seit Erfindung des Buchdrucks gesehen hat. Das wird dramatischer oder größer, dramatisch klingt so negativ, aber größer als die Erfindung des Internets, da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen beschäftigen wir uns natürlich auch intern, was heißt das für unsere Arbeit, für unsere Arbeitsabläufe, wie verändert sich der Beruf, auch welche Tools können wir heute schon testen und wo geht es vielleicht auch hin? Was heißt das am Ende auch für das Geschäftsmodell?
Was heißt es für eure Arbeit? Was kannst du heute schon sagen?
Ich bin davon überzeugt, dass durchaus 60% von dem, was wir heute machen, irgendwann mal automatisiert sein wird. Und mit irgendwann meine ich nicht in 15 Jahren, sondern irgendwas zwischen den nächsten 4 bis 8 Jahren. So könnte man ja sagen, okay, das ist ja ein Drama, fliegen jetzt alle raus. Und ich glaube, das wird insofern eine sehr, sehr schwierige Zeit für Journalistinnen und Journalisten, weil sich viele nur über das Schreiben definieren. Und ich glaube, das eigentliche Schreiben wird nicht mehr der USP von Journalisten sein. Und ich sage aber auch, das literarische Schreiben, das Kolumnistendasein, all das, sehr, sehr starke Kommentare, Analysen, Essays schreiben, das wird es noch sehr viel länger geben. Aber so die normale News-Analyse, überhaupt die normale Nachricht, all solche Dinger, Texte kürzen, Texte lenken, das wird eine KI schon in recht kurzer Zeit besser können als Menschen. Wir sind da noch nicht, muss man wirklich sagen. Also alle Tests, die wir gemacht haben, sind enttäuschend und wenn man KI anfängt, selbst Texte schreiben zu lassen, ist es voll mit schlechten Metaphern und wirklich schrägen Sprachbildern und so. Aber hey, ich meine, wir sind jetzt 2 Jahre down the road, schreib mal diese Entwicklungskurve nochmal 4 Jahre weiter. Also deswegen ist das jetzt überhaupt die erste Enttäuschung, dass es nicht so schnell kommt, wie man erwartet hatte, ist total gefährlich, weil viele jetzt sagen, ach, das ist alles nichts. Ich meine, erinnere dich an die Nullerjahre. Haben auch gesagt, ja, das mit dem Internet, aber wir machen jetzt schön Zeitung hier. Und ich glaube, so einfach ist es eben nicht. Das heißt, ich bin davon überzeugt, 60%, vielleicht 70%, vielleicht 50% der Sachen, die wir heute machen, werden automatisiert können. Und das ist jetzt die Frage, was heißt das eigentlich für so eine Redaktion? Und ich sag mal, wenn wir das richtig machen, dann ist es gar nicht so schlimm. Weil man muss sich immer überlegen, was bleibt eigentlich am Ende übrig? Und am Ende bleibt ja die noch nicht erzählte Geschichte, die Frage, die noch nicht gestellt wurde, die Information, die noch nicht in der Öffentlichkeit war. Also wir sind doch alle mal Journalist geworden, weil wir Geschichten erzählen wollen, die noch nicht erzählt wurden. Weil wir Dinge an die Öffentlichkeit bringen können, die geheim sind. Weil wir hinter Kulissen schauen wollen, die noch nicht zur Seite geschoben wurden. Und deswegen bin ich zutiefst optimistisch, dass wir sehr gute Chancen haben, auch eine tolle Entwicklung zu nehmen. Weil das doch das ist, warum wir alle irgendwann mal angefangen haben, in diesem Beruf zu arbeiten. Nun muss man eben auch sagen, wenn man so durch normale Redaktionen schaut, gibt es natürlich auch Leute, die das irgendwann verlernt haben oder die diesen Hunger nicht mehr haben oder die da auch gar kein Interesse dran haben. Ich kann nur sagen, für die wird es wahrscheinlich mittelfristig schwer. Und damit meine ich gar nicht, dass das nicht gut gemachte Interviews, gut gemachter Nutzwert oder so verschwinden wird, sondern wir müssen halt als Journalisten immer daran arbeiten, Dinge zu erzählen, die noch nicht erzählt wurden, Fragen zu stellen, die noch nicht gestellt wurden oder Fragen zu beantworten, von denen die Menschen noch gar nicht wissen, dass sie diese Fragen haben. Also im Grunde geht es um Kreativität, es geht um Recherche, es geht um Originalität. Und wenn wir daran arbeiten und die Teams in diese Richtung weiterentwickeln, dann kann eigentlich nicht so viel passieren.
Werdet ihr das dann kennzeichnen? Also steht dann da KI, Kirsten Ingwersen als Mitarbeiterin oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Stand heute gibt es bei uns keine KI-generierten Inhalte auf der Website. Und das wird auch noch sehr lange so bleiben. Wir wissen von unseren Leserinnen und Lesern, das haben mittlerweile auch Studien weltweit gezeigt, die Menschen wollen für KI-generierte Inhalte nicht bezahlen. So, was aber passieren kann, ist, dass eine KI hilft, Kurzzusammenfassung zu schreiben. Aber dann ist ja klar, ich drücke auf den Knopf und kriege eine Zusammenfassung des Textes. Was sein kann, ist, dass eine KI hilft, einen Text SEO zu optimieren. Dass eine KI hilft, einen Text zu kürzen. Dass eine KI Vorschläge für Überschriften macht. Aber bei all diesen Tools schaut immer noch mal ein Mensch drüber. Wir werden sehr sicher eine Redaktion bleiben, die vor allem auf menschengenerierte Inhalte setzt. Was nicht heißt, dass wir uns nicht von KI unterstützen lassen. Und dann ist es ja auch nichts anderes, als man hat Praktikanten hier, die Dinge tun. Da muss ja auch nochmal ein Redakteur drüber schauen und letztlich die Verantwortung übernehmen. So, das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Und lass mal schauen, wo es uns von hier aus hinführt. Aber wir haben im Moment nicht den Bedarf, groß Nachrichten schreiben zu lassen. Ich habe das Gefühl, andere Websites nutzen KI, um sich so Inhalte aus anderen Quellen zusammen zu, wie sage ich es jetzt, klauen ist es ja nicht, aber irgendwie kuratieren, sagte man früher. Das ist ja nicht unser Geschäft. Also das Geschäft des Handelsblatts ist es ja erstens, schnell News zu produzieren, die die Märkte bewegen, ja. Und die basieren in der Regel auf exklusiven Recherchen oder exklusiven Einblicken. Und da hat man es immer mit Menschen zu tun.
Wenn wir das, was wir gerade getan haben, lieber Sebastian, zusammenfasst mit Kennworten, dann war das Transformation, Geige, Indien, HuffPost, KI und Handelsblatt. Daraus Sätze zu formulieren, wäre mir jetzt unmöglich, aber wir haben das geschafft in diesem Podcast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Erfolg bei den nächsten Jahren, Chefredakteur Handelsblatt.
Ganz herzlichen Dank, Christoph. Jederzeit wieder. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich natürlich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Florian Pape und Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Und wenn Sie auch weiterhin zu allen Themen über disruptive Technologien informiert bleiben wollen, dann testen Sie doch mal unser Handelsblatt-Angebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel plus alles in unserem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Und auch dazu finden Sie alle Details in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.